So, moin moin und herzlich willkommen zu Berittenes Fax. Ich habe diesmal zur Vorstellung nice Rhymes, Tom, um uns den Leuten mal ein bisschen näher zu bringen. Und zwar, ich fange jetzt an. Kannst du kurz so DJ-mäßig scratchen?
Ja, okay.
Okay. Dehydration, Ende Gelände. Ich bin der Klaus, ich verkaufe Getränke. Ah. Oh Gott. So. Und kannst du nochmal gerne ein bisschen kürzer, einfach nur kurz unscratchen, dass danach meine Lyrics reinlaufen können? Arthrose? Wer braucht denn sowas? Bei mir ist Tom und er pflegt alle Omas.
Nochmal scratchen?
Ja, zum Abschluss nochmal. Perfekt. Wie geht's dir, ey?
Mir geht's wieder gut. Wie geht's dir?
Ja, prinzipiell ist alles gut. Ich erfreue mich theoretisch bester Gesundheit und habe gute Laune. Und es ist 7:30, das ist eine Zeit, mit der ich noch zurechtkomme. Das einzige Problem, das ich habe, ist, ich muss wieder Fußbad machen. Ich mache jetzt gerade live, ich habe einen nackigen linken Fuß für alle, denen das gefällt. Mein Zeh wächst wieder ein.
Oh nee,
wirklich? Ja, doch, ist richtig nervig. Ich habe jetzt den vierten Tag in Folge, mache ich Beauty-Zeit wieder zu Hause mit Bädern und Cremes und so. Und ich hoffe, ich krieg's irgendwie in den Griff. Ansonsten muss ich das nochmal operieren lassen. Es ist ein bisschen nervig, weil ich hatte es einfach nicht eingeplant und habe die letzten Wochen, wo ich keine Probleme hatte, wirklich sehr genossen.
Ja, ich glaube, du hast irgendein Problem mit entweder zu enge Schuhe oder zu enge Socken oder irgendwas in der Art.
Nee, ich habe nie was gehabt, bis ich mir diese scheiß Tür davor gehauen habe. Ich glaube nicht, dass das was Intrinsisches ist.
Da ist dir eine Tür von Fuß gehauen. Danach ist dein Nagel eingewachsen.
Ja, die Tresortür, das habe ich doch erzählt. Unsere schwere Metall-Tresortür auf Arbeit habe ich mir von meinem Zeh gehauen.
Ja, das tut ja auch weh, das macht man ja nicht.
Ja, das hat auch weh getan. Und daraus ist dann wahrscheinlich offenbar eine Entzündung und dann das Einwachsen und so. Das ging so alles flüssig ineinander über. Flüssig im Sinne von Eiter. Und naja, und dann hatte ich den Salat.
Wollte ich gerade sagen, tatsächlich. Oh, ist schön, dass du von flüssig auf Salat kommst. Mm. Eigentlich von Eiter auf Salat. Aber gut.
Ich wollte nur sagen, ich lasse mir meine Laune nicht trüben. Ich bin frische 30 Jahre alt geworden zwischen der letzten Folge und dieser Folge und ich fühle mich fantastisch.
Das freut mich sehr. Richard, ich bin da dran mit Zitat raussuchen, ne? Und ich habe heute ein Zitat rausgesucht, dass jemand über jemanden gesagt hat.
Okay, cool.
Oh. Und das Zitat, das lautet: Er hat genügend Probleme mit seiner Ehefrau. Sie ist schrecklich.
Okay, kenne ich so noch nicht.
War das Kollega über Robert Geis? War das mein Vater über seine ehemaligen Mitschüler? Also über seinen ehemaligen Mitschüler? Oder Donald Trump über Prinz Harry?
Also rein vom Unterhaltungswert würde ich mir eigentlich wünschen, dass es Trump ist. Jetzt weiß ich aber, dass du dir die dritte Antwortmöglichkeit noch ausgedacht hast. Jetzt überlege ich noch, ob du es umsortiert hast, ob du jetzt... Also Kollega glaube ich nicht. Ich glaube, Kollega hätte das irgendwie nochmal knackiger gewordet. Dein Paps, da kenne ich dich jetzt einfach mal, sag ich mal, ich kenne dich zu gut, als dass du in deinem Privatleben helle Momente hast und dir Sachen notierst und für einen Podcast merkst. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass es Trump gewesen ist, was ich auch am witzigsten fände.
Absolut richtig. Ich finde es unfassbar witzig, weil es einfach nur so absurd ist, dass der an seiner Position so einen Satz sagt. Der hat gesagt, ich werde ihn, nämlich wörtlich namentlich Prinz Harry, in Ruhe lassen, sagte Donald Trump der New York Post. Er hat genügend Probleme mit seiner Ehefrau. Sie ist schrecklich. Auch dieser Nachsatz noch, das ist eine absolute Frechheit, dass der Präsident der USA sowas sagt.
Und schrecklich ist auch irgendwie das lustigste Adjektiv, das er irgendwie hätte finden können. Also es hätte nicht weniger sein dürfen, aber es ist auch so auf einem Level, dass es vom Wording her nicht so sehr irgendwelche Grenzen überschreitet, wie es das sonst bei ihm tut. Und deswegen würde man fast sagen, oh, das klingt ja richtig versöhnlich von ihm.
Aber er sagt doch gleichzeitig, dass er wirklich absolut gar keine Ambition hat, mit dieser Frau irgendwas zu kommunizieren oder also nichts, gar nichts.
Ich kann mir vorstellen, das liegt im Interesse von beiden.
Ja, der verabscheut die einfach.
Ja, weil von beiden musste ich gerade lachen.
Dieser, na, er hat genügend Probleme mit seiner Ehefrau, reicht ja schon, aber dann noch, sie ist schrecklich.
Ja. Tommy Boy.
Nee. Ja.
Wir möchten alle wissen, und mit wir meine ich mich und jede einzelne Person, die diesen Podcast hört.
Ja, ich bin rauchfrei.
Du hast letzte Folge aufgehört. Erzähl, wie ist es gelaufen?
Wie ist es gelaufen? Die ersten beiden Tage waren Arsch. Die ersten drei Tage waren Arsch, weil ich richtig Bock hatte die ganze Zeit. Das Komische ist ja, ich habe ja schon aufgehört, mit Nikotin zu rauchen. Einfach weil, weiß nicht, ich hab mich halt so gefühlt, als ob ich das jetzt mal machen müsste oder machen wollen soll, könnte. Und trotzdem hatte ich diesen krassen Entzug. Also kein krasser Entzug, aber man hat schon halt deutlich gemerkt, dass man die ganze Zeit übelst Bock hatte, irgendwas in der Hand zu halten und daran rumzuziehen. So ging es mir die ersten drei Tage. Mittlerweile denke ich immer weniger dran. Ja, also es geht eigentlich. Auf Arbeit nervt es mich jetzt. Also mich nervt es am meisten, wenn ich irgendwo rumstehen muss und irgendwo warte. Ich warte jetzt nämlich wie normale Leute. Das ist richtig anstrengend zu warten, wirklich. Früher habe ich mir einfach eine Zigarette angemacht. Da war das Wort warten. Oh, Alter. Entschuldigung. Da war es warten deutlich schneller vorbei. Und ich habe richtig viel Hunger.
Ist das wirklich merklich?
Ja. Ich hab die ganze Zeit Hunger. Die ganze Zeit. Ich kann die ganze Zeit essen.
Und gibst du dem nach oder disziplinierst du dich?
Mal so, mal so. Ich habe gestern zum Beispiel abends habe ich mir eine Dose Pringles reingeprügelt und eine Packung Erdbeeren.
Ist doch gesund.
Ja, ich hab mit dem Guten aufgehört.
Ja, ist doch eine ausgewogene Mahlzeit, oder? Man soll sich was gönnen, man muss aber auch Obst essen.
Genau, sehe ich nämlich auch so. Waren ja auch Vitamine dabei.
Ja, Ernährungswissenschaftler.
Chili hatte auch Vitamine.
Ernährungswissenschaftler hassen diesen Trick.
Ja, genau. Es waren nämlich auch Chili, Paprika und Chili hat ja auch viele, viele Vitamine.
Und Chili und scharfes Essen, sagt man nicht, ist irgendwie auch gut für Fettverbrennung und so?
Ja, genau.
Also wenn du scharfe Pringles isst, nimmst du ab.
Genau. Das ist da das, wovon ich die ganze Zeit rede. Scheiß auf Ozempic. Du musst einfach Chili-Brezel essen. Pringles essen.
Ja, genau. Und dann sag mir mal bitte noch, was der schwierigste Moment war seitdem oder welche Situationen an sich schwierig sind. Zum Beispiel jetzt, wie du sagst, auf Arbeit, wenn die Kollegen rauchen oder sei es, wenn nach irgendwelchen leckeren Mahlzeiten oder Feierabendzigarette oder so. Welche davon fehlt dir am meisten und bei welchen Situationen von auch diesen klassischen Rauchsituationen hast du komischerweise so gar keine Probleme mit, falls es sowas gibt?
Na, also großartige Probleme habe ich mit gar keiner Situation, aber also nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sage, oh, das war jetzt knapp, jetzt wäre ich fast rückfällig geworden und so. Also die Option besteht da überhaupt nicht. Aber es fällt einem schon schwer, konzentriert zu bleiben, sage ich mal, wenn man zum Beispiel, ich habe letztens vor der Arbeit einen Kaffee geholt. Und zu dem Kaffee, wenn ich draußen einen Kaffee trinke, finde ich echt schwer. Also nicht schwer, sondern das nervt mich halt, dass ich da keine rauchen kann. Weil das ist immer eine richtig geile Zigarette gewesen. Zum Kaffee die Kippe, oh herrlich, herrlich, Junge. Aber ist jetzt halt, wie es ist. Ich denke mal, auch das wird besser werden mit der Zeit. Und jetzt heißt es halt einfach mal durchziehen und drauf scheißen, was der Kopf sagt.
Einfach mal durchziehen und keine durchziehen.
Genau.
Du schaffst das, Tom. Ich bin stolz auf dich. Ich bin wirklich stolz auf dich.
Danke. Ich bin auch übrigens auch stolz auf dich. Du hast ja auch mal aufgehört. Wie läuft es bei dir mittlerweile? Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre weiter als ich.
Ja, ich habe jetzt mittlerweile schon wieder 4 Lungenflügel.
Okay.
Krass. Und genau.
Was ist doch wieder von mir?
Ich bin regelmäßig am Ölen meiner Alveolen. Und das läuft. Also Gesangsstimme wie ein Engel. Und wenn ich irgendwie Banane esse, bleibt nichts hängen. Also ich habe gar keine Probleme.
Ich habe 4 von den 5 Bildern nicht verstanden. Aber gut.
Nee, also ich habe manchmal noch so einen Mini-Appetit. Jetzt über den Winter geht's immer voll klar. Wenn jetzt Sommer ist, und du bist irgendwie beim Braten draußen oder du trinkst doch mal irgendwie ein bisschen Alkohol, dann hätte ich schon so Appetit, aber es ist eher so ein chilliger Appetit, der für mich auch eine Sekunde später wieder vergessen ist. Und die Vorteile, die ich durchs Nichtrauchen habe, was einerseits Gesundheit und nicht stinken und vor allem auch das Sparen des Geldes sind, so, also das wiegt so viel mehr als dieser Mini-Geruch, dieser Mini-Genuss, sich eine Zigarette reinzuziehen, dass ich da voll meinen Frieden mit habe und sehr entspannt bin.
Ja, stimmt, man muss sich auch mal die Vorteile mal wieder in den Kopf rufen, ne? Man hat ja nicht für umsonst aufgehört mit Rauchen.
Naja.
Ja, das ist eine gute Taktik, Richard. Danke.
Ja, gerne. Gerne, Tom. Gerne. Hab's gern gemacht, Tom.
Wow.
Cool. ich hab mal, wir haben uns doch letzte Folge darüber unterhalten, was man mit seiner Decke machen sollte, wenn man im Bett liegt. Ne? Du hast ja gesagt, hier die Decke wird um die Füße komplett rum, dass man mit der Ferse quasi auf der Decke drauf liegt. Und ich habe gesagt, nee,
was
man
auch
legt die Decke.
Einzigen, ja, was auch der einzigen richtigen Antwort entspricht, genau.
Na, pass mal auf. Und ich habe gesagt, nee, man legt die Decke einfach darüber. Und dann habe ich zu dir gesagt, weil du meintest, Abstimmung, habe ich gesagt, du kannst ja mal eine Abstimmung machen. Und dann habe ich eine Abstimmung gemacht, weil ich hatte Angst, dass es sonst untergehen könnte. Und habe die Leute gefragt, Tom, die Leute da draußen. Und die Abstimmung ging eindeutig aus mit 19-8. Und das sind ziemlich genau... Also zumindest hat Instagram das gesagt, ich habe es nicht nachgerechnet, jetzt bin ich gerade skeptisch, wo ich sage, aber es sind wohl ungefähr ziemlich genau 70%, die sagen, dass man die Decke so zu nutzen hat, wie du es gesagt hast.
Ja, das ist dann wohl die 5. von 5 Abstimmungen, die ich gewinne. Ich glaube, das geht in die Annalen ein und das sollte man mal langsam auch vielleicht mal über eine Urkunde nachdenken.
Genau, und das lasse ich mir von einem sagen, der zum Abendbrot Pringles mit Erdbeeren isst.
Vielen Dank an die 19 Leute. Vielen Dank an die 19 Leute, die richtige Antwort parat hatten. Und ich danke aber, weißt du, ich bin Sportsman. Ich bin Sportsman. Ich sage auch den anderen, wie viel waren es? 9?
8.
10? 8. Ich sage auch den anderen 8 Leuten, vielen Dank fürs Abstimmen. Aber was soll man machen? Es war halt falsch, ne?
Ja, der Sportsman, der aufgehört hat, Liegestütze zu machen. Aber
ich meine jetzt Mindset-Sportsman.
Wir haben ja beide Zugriff auf diesen Instagram-Account. Hast du dir die Ergebnisse der Umfrage mal angeschaut?
Nein, ich wollte es mir angucken. Ich habe es noch nicht gefunden. Wo findet man das? Ich kann kein Instagram, Richard. Zu Rentner dafür.
Na, du gehst da auf unser Profil und dann hast du irgendwo so diese 3 Striche und dann steht da irgendwo Archiv. Und da wir ja unseren Instagram-Account sträflich vernachlässigen, dürftest du dort relativ schnell auf diese Story stoßen und dann kannst du noch reingucken. Ich würde dir empfehlen, das mal zu machen, einfach aus dem Grund, jetzt gar nicht wegen des Ergebnisses, aber ich habe mir das angeguckt, weil ich eben das hier kurz auswerten wollte und mich für die Teilnahme bedanken wollte. Und ich muss sagen, ich weiß jetzt ein ziemlich privates Detail über 27 Leute, die uns hören und damit abgestimmt haben. Und ich habe das Gefühl, jetzt danach irgendwie eine noch persönlichere Bindung zu denen zu haben, also mich hat's richtig gefreut. Oh, guck mal, der macht seine Füße so wie ich beim Schlafen. Oh, guck mal, ach du, okay, bei dir hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das richtig rumlegst um die Füße. Es war wirklich, es hat meinen inneren Voyeuristen hat es richtig befriedigt, sich das anzugucken.
Noch besser ist ja, dass es mir 19 Mal so gehen wird. Also, ja, schön.
Ja, guck mal rein, es war wirklich cool. Ich habe mich auch teilweise bei den Leuten bedankt für das Vertrauen, das wir uns entgegenbringen.
Aber nur den 8 auf deiner Seite, oder was?
Nee, allen. Ich fand es witzig, dass die da so mitgemacht haben. Aber meine Skizze war auch krass.
Also ich freue mich immer wirklich drüber. Also ich freue mich da sehr, das zu sehen. Wirklich, das macht mich auch ein bisschen glücklich. Und man kriegt ja sonst nicht so viel Feedback, sage ich mal. Aber bei solchen Sachen sieht man dann vielleicht auch mal den einen oder anderen, der doch regelmäßig reinhört. Und das freut einen.
Jo, auf jeden Fall. Was mich glücklich gemacht hat, ist mein
Kurztrip. Ach, ey, ganz kurz. Übrigens, Props an deine Illustration. Die waren hervorragend.
Hat's gut rübergebracht, ne?
War gut gemacht. Ich hab's sofort verstanden. Ich wusste, wo du drauf hinaus willst. Sehr gut.
Ja, dankeschön. Ja. Was mich glücklich gemacht hat, war mein Kurztrip nach Hamburg, den ich in der letzten Folge am Ende schon kurz angeteasert habe.
Hab grad verstanden, Furztrip. Aber nee. Du meintest einen Kurztrip, ne?
Genau, es war ein Kurztrip. Ich habe auch sowohl bei der Fahrt nach Hamburg als auch auf der Rückfahrt, glaube ich, nicht gefurzt.
Das halte ich für eine Lüge.
Ich glaube wirklich. Jedenfalls bin ich gewesen im Hamburger Volksparkstadion. Ja, keine Sorge, wir werden jetzt nicht über Fußball im klassischen Sinne reden, sondern einfach über ein wundervolles Erlebnis. 57.000 Menschen sind gekommen zum Spiel Hamburg gegen Werder Bremen. Werder Bremen, mein Herzensclub. Und das ist das DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen gewesen. Und wie ich ja auch schon hier ein paar Mal erzählt habe, oder was ja auch schon ein paar Mal Thema war, Kapitänin der Frauen meines Herzensclubs ist Lina Hausicke, die ja hier aus Stadtroda kommt.
Und Lina!
Über sie habe ich auch die Karte bekommen und habe mir dann eine Mitfahrgelegenheit nach Hamburg und für nach dem Spiel eine Rückfahrgelegenheit nach Stadtroda organisiert und bin quasi an einem Tag nach Hamburg und wieder zurückgefahren. Das war wild auf jeden Fall, aber ich kann festhalten, dass mein Rücken das erstaunlich gut weggesteckt hat. Also ich habe gedacht, ich werde da irgendwie mit Problemen aussteigen, aber ich war easy, war kein Thema, habe ich mich drüber gefreut. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen für eine gesunde Rückenschule. Und naja, dann sind wir hochgefahren, gab keine Probleme, sind easy durchgekommen, sind dann von dem Hotel, wo meine Mitfahrgelegenheiten untergebracht waren, die sind dann in Hamburg geblieben, sind wir mit dem Taxi dann zum Stadion gefahren, dann sind wir in das Stadion rein und war von außen schon mal mega geil zu sehen. Und dann bist du da drinnen, hast deinen Platz im Oberrang, hast einen perfekten Blick auf die Werder Bremen Fankurve, unten siehst du sich die Spielerinnen warm machen. Dann habe ich im Nachhinein, was logisch war, aber erst im Nachhinein in Nachberichten gesehen, dass da auch irgendwann der Herr Kunz rumläuft, Stefan Kunz, und das, fällt mir der Name nicht ein, wie hieß der langjährige Trainer der Frauennationalmannschaft? Auch HSV-Legende.
Mhm.
Oh, ärgert mich gerade. Fällt mir noch ein, reiche ich noch nach während der Folge, kriege ich noch hin. Und dann machen sich die Mädels da unten warm und dann denke ich mir, yo, krass, ich kenne die. Und dann hast du die Werder-Fans, die da Action machen, und dann ging es dann irgendwann los und die Mädels sind da noch
Horst mal in den Tube, Spielern. Meinst du, oder?
Genau, den meine ich, danke dir. Die Mädels sind dann irgendwann in den Spielertunnel rein und dann kamen die raus. Und dann hast du natürlich das ganze Stadion, das auf einmal Welle macht. So, die ganzen HSV-Fans machen Welle. Es waren so ungefähr 15.000 Bremen-Fans im Stadion. Und also von 57.000 insgesamt da gewesen sind. Und dann kommen
also
die Mädels.
Ich habe es im Fernsehen gesehen, weil ich wusste, dass du da bist, habe ich es angemacht. Und ich kann das absolut bestätigen, dass ich dachte, wow, was für eine geile Stimmung.
Ja. Und dann kommen die Mädels, also die Bremen-Mädels, kommen vor unsere Kurve gelaufen und begrüßen quasi so die Fans und peitschen die nochmal an, so nach dem Motto, ey, jetzt geht's los, jetzt zählt, jetzt wir alle zusammen. Und wenn ich nicht irgendwie solche Komplexe hätte und meine Unsicherheiten, dann hätte ich dort wirklich losgeheult vor Emotionen. Und wenn ich die Lina da unten sehe und wenn ich weiß, was für eine Bedeutung das für meinen Verein hat, und wenn ich denke, ey, ich gönne das diesem Frauenfußball so sehr, dass die so eine Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe es wirklich einfach nur zurückgehalten, weil ich dachte, ey, ich bin jetzt hier unter Leuten und ich will jetzt nicht, dass mir eine Träne runterläuft. Das ist wirklich der einzige Grund, also völlig primitiv, aber naja. Und dann wurde die Startaufstellungen wurden vorgelesen und da war es bei den Frauen genauso wie bei den Männern, dass der Stadionsprecher die Hamburgerin vorgelesen hat. Und der liest ja immer die Vornamen vor und dann rufen ja die Fans die Nachnamen. Und immer wenn der einen Vornamen gerufen hat,
Arschloch.
Genau, und das haben die halt genauso durchgezogen. Und unsere Spielerin mit der Nummer 6, Justine, Arschloch, die ganzen Bremen-Fans. Fand ich ein bisschen grob, aber war auch irgendwie witzig und gehört ja dazu. Und generell ist der ganze Spieltag extrem familienfreundlich abgelaufen. Und ich habe mir diverse Nachberichte angeschaut, auch von HSV-Fans, die regelmäßig im Stadion sind, die sagen, war ein bisschen leiser, als wenn die Männer spielen und so, weil halt ein paar Hardcore-Fans ferngeblieben sind und das sind halt die lautesten. Aber insgesamt war Stimmung top und sehr entspannt, sehr friedlich. Also ganz, ganz tolles Event. Naja, und dann geht das Spiel los, ne? Was, also Fußball, du fabelhaftes Spiel. dann kommt Bremen als Erstligist. So, weißt du, Mittelfeld in der ersten Liga, HSV spielt um Aufstieg, in der zweiten Liga ist da aber noch lange nicht durch. Und da denkst du, okay, der Erstligist, wir spielen die schon an die Wand. Ne? Stattdessen genau das Gegenteil. So, Hamburg spielt uns an die Wand. Wir können froh sein, dass wir da nicht hinten liegen. Hamburg mit besseren Chancen. Dann bekommen wir zu Beginn der zweiten Halbzeit...
Bei der Linksaußen, die Linksaußen von Hamburg.
Die mit den langen Haaren, mit dem Zopf?
Ja, genau.
Die war richtig gut. Die war überkrass. Und das auch bis die komplette Nachspielzeit durch. Die hat richtig geackert, die Frau.
Ja, die war richtig, richtig gut.
Ja, und dann kriegen wir eine rote Karte und dann denkst du, okay, wir haben so schon Probleme, jetzt sind wir auch noch einer weniger. Jetzt wird's eng, jetzt können wir nur noch beten, dass wir irgendwie die Null halten und durchkommen. Und auf einmal dreht Bremen auf. Was niemand irgendwie rational erklären kann, spielen wir die auf einmal an die Wand und haben Chance um Chance. Und Hamburg kommt gar nicht mehr vor. Dann machen wir knappe 10 Minuten vor Schluss das 1-0. Dann denkst du, okay, der Drops ist gelutscht. Dann drängt uns Hamburg auf einmal wieder hinten rein. Dann machen die in der 89. Also kurz vor Abpfiff machen die das 1-1. Und spätestens da, also bis dahin war das Spiel spannend. Und ab da hat es alles an Dramatik geliefert, was ein geiles Fußballspiel liefern muss. Also es war unfassbar, was denn los gewesen ist. Mit Chancen auf beiden Seiten. Bremen in Unterzahl nach 120 Minuten, wo du denkst, die dürfen gar keine Kraft mehr haben. Wir laufen da 3-4 Mal auf die gegnerische Keeperin zu und versemmeln das Ding jedes Mal kläglich. Machen am Ende trotzdem noch 2 Tore. Dass vor unserer Kurve die ganzen Spielerinnen, die ganze Bank, alles, was da an Betreuern und Trainern unterwegs ist, die kommen alle zu uns. Dann die Schlachtrufe, hier regiert der SVW. Dann siehst du, wie Lina Hausicke zum Interview vorgeht. Und vorher kommt sie aber noch zu uns gelaufen und schnappt sich die Eckfahne mit der HSV-Flagge natürlich und hält die so hoch, so wie Marvin Ducksch das vor ein paar Jahren gemacht hat. Und ja, es ist einfach unfassbar gewesen, was das mit einem gemacht hat. Und ich habe die ganzen Schlachtrufe und so, ich habe da gar nicht mit gesungen, aber ich habe bei den 3 Toren, die wir geschossen haben und zum Abpfiff, habe ich vor lauter Jubel einfach mitgeschrien, da konnte ich mich nicht zurückhalten. Und das hat gereicht, um meine Stimme einfach für ein paar Tage zu killen. Also einfach dieses 4-mal ansatzlos von 0 auf 100 losschreien, es war nur geil. Es war ein fantastischer Tag und ich bin sehr, sehr dankbar, bei diesem Erlebnis dabei gewesen sein zu dürfen und was mir das bedeutet. Und ich bin einfach nur ein kleiner Pups, der sich jetzt einfach dieses Fußballspiel dort angeguckt hat. Ne? Aber es gibt von Bremen eine Doku jetzt auf YouTube. Die haben das Ganze so ein bisschen festgehalten. Die Stimmung, wie das vorher gelaufen ist und ein paar Interviews und auch Einblicke in die Kabine in der Halbzeit und solche Sachen. Und ich habe die Doku angeguckt morgens im Bett, bevor ich auf Arbeit musste. Und no joke, ich habe mehr oder weniger durchgeweint. Mir lief eine Träne nach der nächsten. Das hat mich so emotionalisiert. Das ist so toll gemacht gewesen.
Früh nach dem Aufwachen, Alter. Da könnte ich heulen, weil ich auf Arbeit muss, aber doch nicht. Beim Doku gucken. Ja. Also mal ganz kurz, wie kommst du auf die Idee, als erstes früh nach dem Aufstehen eine Doku zu gucken?
Na, ich weiß nicht, ich war noch irgendwie so ein bisschen demotiviert und hatte noch keine Lust aufzustehen und lag halt im Bett. Und das geht 20 Minuten. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, dann pfeife ich mir das jetzt fix rein.
Ja, aber musstest du da auf Arbeit dann noch?
Ja, später dann, irgendwann Mittag.
Ach so, na gut, ich stehe ja dann erst auf, wenn ich auf Arbeit muss. Und da würde mir im Traum nicht einfallen, früher für eine Doku aufzustehen, Alter.
Ja, nee, wenn ich Mittag auf Arbeit sein muss und um 7 aufstehe, dann kann ich mir schon morgens nochmal 20 Minuten eine Doku reinziehen.
Ja, und ich dachte jetzt, du hattest irgendwie Frühdiensten, warst dann so 5:30 wach und dachtest mir, oh ja, jetzt eine Bremen-Doku?
nee, so krass bin ich nicht. Wenn ich früh gleich auf Arbeit muss, dann habe ich da keine Zeit für. So, und heute, wo ja wirklich nur ein paar Nächte dazwischen liegen, habe ich gesehen, es gibt auch die Doku aus der Perspektive des HSV. Und die habe ich auch noch angefangen, noch nicht ganz zu Ende geschafft, aber hat mich auch wieder sehr emotional gemacht, auch wenn es natürlich bei den Hamburgerinnen nicht ganz so sehr kickt, wie wenn es die Bremerinnen sind. Aber ey, was für ein unfassbar schöner Ausflug das gewesen ist. War fantastisch.
Sehr gut, das freut mich wirklich sehr. Also freut mich wirklich, wirklich sehr. Ich glaube, das war auch für jeden ein Fußballfest, der da war. Egal, ob auch für neutrale Leute. Ich habe ja nicht das ganze Spiel gesehen, aber sagen wir mal viel von der ersten Halbzeit, die habe ich, glaube ich, komplett geguckt und die Verlängerung habe ich ein bisschen was gesehen. Das war schon auch für mich aus neutraler Sicht gut. Ich kann ja mit dir als Bremen-Fan nie ganz neutral sein. Aber ich denke, ich war deutlich neutraler als du und selbst mich hat es richtig gut abgeholt.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt geht's im Finale am 1. Mai, 16 Uhr, gegen den FC Bayern München.
Ja, und da heißt es dann, ist es im Olympiastadion auch, oder was?
Nee, das Finale bei den Frauen ist immer in Köln.
Ah, ist ja Arsch, das ist ja weit weg. Berlin hätte man sagen können, okay, auf geht's, aber Köln weiß ich jetzt nicht. Fährst du hin?
Nee, weil mein Bruder hat am selben Tag Geburtstag und an dem Wochenende ist dein Junggesellenabschied und so und das wäre mir alles irgendwie zu stressig gewesen.
Na, das ist ja Arsch. Entschuldigung.
Ja, aber ich versuche mir das so frei zu schaufeln, dass ich es zumindest im Fernsehen gucken kann.
Ja. Ja, mach mal. Eieiei. Ja. Kriegst du schon irgendwie hin.
Das krieg ich schon irgendwie hin, ja. Ansonsten ist bei dir irgendwie was passiert? Letzte zwei Wochen gibt's irgendwie was Neues?
Nein, nicht wirklich. Ich war krank. Jetzt geht's mir aber mittlerweile wieder besser. Ich habe eine kleine Arbeitsgeschichte, habe ich noch, Richard.
Ja, Feuer frei.
Und zwar eine Kollegin von mir sagte einfach, ohne, also wir haben, die hat sich irgendwie so ein bisschen von ihrem Sohn erzählt und so, als er noch kleiner war. Und als er dann irgendwie mal vom Spielen nach Hause kam, sagte der, dann kam der nach Hause mit so einer Kartoffel am Bein. Und jetzt, okay. Richard, ist die Frage, was ist denn eine Kartoffel am Bein?
Na, ich wäre jetzt davon ausgegangen, irgendwie eine Beule.
Das habe ich auch gedacht. Das Gleiche. Und dann habe ich sie erstmal weiterreden lassen und habe dann gefragt, was ist denn eigentlich eine Kartoffel am Bein? Da hat sie total erschrocken geguckt und hat dem Motto, hä? Wie? Also das muss man doch wissen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich weiß aber nicht, deswegen frage ich ja. Und er sagt, das ist ein Loch in der Hose.
Hä?
Da habe ich gesagt, was? Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Da, also nee,
das nehme ich mir auch nicht an.
Ja, das mag ich auch nicht. Das macht ja auch gar keinen Sinn, ne? Das ist ja so ein bisschen, erstens ist es ja nicht am Bein. Also ich meine irgendwie schon, aber es ist ja mehr an der Hose als am Bein. Und eine Kartoffel? Ja. Der Kartoffel ist doch nicht was fehlt, hä?
Nee. Nee, das stimmt. Also Eier fehlen gerade aktuell, aber keine Kartoffeln.
Ja, aber die fehlen in der USA.
Ja, das stimmt.
Ja, ey, Trump hat ja jetzt Strafzölle erhoben, ne? Was heißt Strafzölle? Allgemeinzölle von bis zu 25%, glaube ich, mit zu Importen aus der USA, aus Europa. Und dann haben sie im nächsten Satz gesagt, aber wir bräuchten mal Eier von euch. Ey, dann würde ich doch als Europa sagen, naja, ich sag mal, mit 50% Exportzöllen, Exportzöllen dann bei uns. Ja, und dann können wir drüber reden. Ey, das ist auch schon wieder so typisch Trump und USA, wirklich. So. Vor allem, weißt du, was ich mir mal frage?
Was denn?
Was glaubst du, also was möchte denn Trump mit Importzöllen erreichen? Also warum macht er Importe für, wie soll ich sagen, also der macht ja quasi Importe teurer, als sie sind.
Ja, kann es ja eigentlich nur um Geld gehen oder darum irgendwie die Wirtschaft innerhalb des Landes, also dass sie halt auf ihre eigenen Sachen setzen und nicht alles importieren. So würde ich es mir jetzt erklären, aber ich bin da null drin.
Das wäre der einzige Punkt. Allerdings ist es ja so, dass man ja Sachen importiert, die man selber nicht irgendwie zur Verfügung hat. Ja, das gibt ja einen Grund für Importe.
Ne, ja, ich glaube, der Grund ist eher, dass du das von außerhalb günstiger bekommst. Ich glaube, die meisten Sachen wird es schon innerhalb geben. Also ich glaube schon, dass die in den USA Hühner haben.
Ja, aber genau, aber was passiert denn, wenn es trotzdem nicht genug Eier gibt? Zum Beispiel mussten die ja jetzt die ganzen Hühner töten wegen der Vogelgrippe. Meines Wissens nach, glaube ich. Deswegen wurden die ganzen Hühner dort getötet und deswegen ist da gerade Eimangel. Und genau für solche Punkte gibt es ja Importe. Dass man sagt, hier, wir haben gerade eine Eiernot. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr genug zur Verfügung? Könnt ihr uns welche abgeben? Und dann sagt man in einer normalen Welt, wo Harmonie herrscht, natürlich, wir können euch Eier abgeben. Habt ihr denn noch was von euren geilen Waffen? Schlechtestes Beispiel aller Zeiten.
Ja.
Also sinngemäß, ne?
Das kann man kombinieren, da hast du Eierbomben.
Genau, da hast du Eierbomben. Ich habe mich gefragt, weil wer bezahlt denn eigentlich im Endeffekt, dadurch, dass die Zölle steigen, wer bezahlt das denn eigentlich? Und da bin ich wieder zu dem Schluss gekommen, natürlich das amerikanische Volk. Weil die müssen die Sachen ja teurer einkaufen. So, dann fixst du dich dadurch aber irgendwie als Amerika auch selber, beziehungsweise als USA, weil ja viel weniger Sachen importiert werden. Das heißt, es stehen viel weniger Sachen zur Verfügung. Und wenn ich sie unbedingt brauche, muss ich sie teuer bezahlen als Einwohner. Verstehst du, was ich meine?
Ja, man könnte fast meinen, dass es schwierig ist, innerhalb von Trumps Handeln eine Logik zu finden.
Ja, der Typ, ey, das hat ja Tommy Schmidt schon vor 5-6 Jahren gesagt oder seiner letzten Amtszeit, dass dieser Typ ein Weltklasse-Komiker ist, aber ein miserabler Präsident, und das ist so wahr. Ich finde, wenn ich das jetzt auf eine Sitcom beziehen würde, ne, der wäre in einer Sitcom Präsident. Ich würde es urkomisch finden. Aber das ist halt real life, ne? Das ist halt gar nicht witzig.
Ja, das ist wirklich krass.
Aber der Typ ist ein geborener Komiker. Ich sag's euch, der ist einfach so extrem witzig, dieser Typ. Aber als Präsident ist der halt an völlig falscher Stelle, Digga. Das ist wirklich.
Wenn es halt nicht so ernst wäre und Menschen darunter leiden würden, ja, dann wäre es witzig. Aber ja, ich sehe, wo du herkommst, und stimme dir da auch zu.
Ganz, ganz, ganz komischer Typ. Also ich meine, ich glaube, der will immer das Richtige für sein Land und so, und der aus amerikanischer Sicht.
Das weiß ich nicht.
Der doch, aus amerikanischer Sicht kann ich, also der will schon, glaube ich, wirklich das Beste für sein Land, aber.
Für wen in seinem Land? Ich glaube nicht, dass der das Beste für die Arbeiterschicht und, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Unterschicht möchte.
Das Beste für sein Land allgemein. Also der will halt als stärkste Weltmacht dastehen. Das ist als wirtschaftlich stärkste Kraft, tun sie das ja eigentlich schon, das verstehe ich halt auch nicht so richtig. Aber ich glaube schon, dass der an sein Land denkt, aber die Sachen, die er macht, sagen halt auch manchmal was ganz anderes.
Ich glaube,
vielleicht denkt er auch manchmal ein bisschen an die falschen Leute, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der denkt an die Teile des Landes, die ihm wichtig sind. Der wird an militärische Sachen denken, der wird daran denken, irgendwie in allen Sachen die Nase vorne zu haben. Ich glaube aber nicht, dass der sich im Großen für das Wohl des amerikanischen Volkes interessiert. Und auch da möchte ich nochmal sagen, ich bin Laie, und wenn irgendwelche Politikwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unterwegs sind, dann klärt uns gerne auf, aber das ist zumindest mein Gefühl, wie ich diese ganze Sache wahrnehme, ohne da tiefer drin zu stecken.
Ja, ich finde es aber, also wirklich mal absolut neutral betrachtet und alle Konsequenzen ausgeblendet, ist das wirklich ein extrem interessantes Thema. Also kann man sich gut reinlesen, finde ich. Oder gut, ja, rein informieren.
Aber will ich gar nicht, weil das würde mich schon wieder stressen. Und dann machst du einen Schritt und dann tun sich zwei neue auf, wenn du richtig informiert sein willst. Und das ist mir zu viel Arbeit. Und dann weiß ich, wenn ich mich da zu viel mit befasse, dann schlägt mir das aufs Gemüt. Und ich habe witzigerweise...
Ja, aber nur, wenn du die Konsequenzen betrachtest. Sonst ist es ja reine Informationsaufnahme, sage ich mal.
Ja, aber es ist ja schon mein Anspruch, wenn ich mich mit was befasse, dass ich das ganzheitlich mache. So, und da würden ja die Konsequenzen dann mit dazu zählen. So, und ich habe witzigerweise jetzt zu den ganzen negativen Nachrichten, die man immer bekommt, extra so eine Instagram-Seite noch abonniert, die nur so positive News verbreitet.
Oh, wie heißen die?
Ich glaube, Good News irgendwas. Und jetzt habe ich selber lachen müssen, weil man sagt ja immer, die negativen Nachrichten, das sind die, die sich verkaufen, und das sind die, die hängen bleiben, und das sind die, die sich die Leute genauer angucken.
Ah ja, Good News Magazine, ich sehe, dass du den folgst.
Ja, und jetzt erwische ich mich doch regelmäßig dabei, wenn diese Good News Seite neue Stories hochlädt, dass ich die einfach skippe.
Also Frechheit.
Ich gebe denen gar nicht die Chance dazu, dass die das mit mir machen, was ich eigentlich von denen möchte. Das ist wirklich, ja, ein Mensch muss man nicht verstehen.
Ja, ich verstehe es auch gerade überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Du suchst ja extra sowas, willst gucken, dann machst du das und dann, nö. Das versteht kein Mensch.
Naja, ich hab's versucht.
Ja, du hast alles gegeben, ich merk schon.
Tommy Boy.
Ja.
Ich bin jetzt 30 Jahre alt.
Ja.
Alles gut,
nachträglich.
Danke dir. Und ich wurde im Zuge meines Geburtstages mehrfach gefragt, hier, wie ist es, bla bla bla, 30. Gibt es welche, die einfach nur ehrlich interessiert sind. Es gibt aber auch Menschen, die da so einen Finger in eine vermeintliche Wunde legen wollen, so nach dem Motto, na, du bist jetzt alt, kommst du damit noch klar oder hast du dich schon? Wo ich dann aber immer sage, ey, Geburtstage sind mir Titte und Alter ist mir egal und ich fühle mich einfach so, wie ich mich fühle und alles entspannt und insgesamt habe ich nach wie vor das Gefühl, in der besten Verfassung körperlich und psychisch zu sein, in der ich jemals gewesen bin. Also fantastisch, also kann gerne so weitergehen, wie alles bisher gelaufen ist, also in den letzten Jahren so. Und es gibt aber doch eine Sache, ich beobachte ja regelmäßig so kleine Veränderungen und kleine Symptome des Älterwerdens und finde das ja bislang noch, weil sich die negativen Begleiterscheinungen noch in Grenzen halten, finde ich das ja immer noch recht unterhaltsam. Und ich habe jetzt doch, weil ich eben ein paar Mal darauf angesprochen wurde, eine weitere Sache festgestellt, wo ich merke, okay, ich bin vielleicht doch nicht mehr ganz jung und die möchte ich dir gerne erzählen. Und zwar, als ich Teenager gewesen bin, habe ich durchgehend eigentlich meine gesamte Jugend als ein Cool Kid verbracht. So, ich war immer bei den beliebten Leuten. Ich war immer irgendwie laut und vorne weg und vorne dran und immer angesagt und immer nie Probleme gehabt mit Leuten und überall involviert gewesen und ein bunter Hund und alle kommen klar mit mir. Also ich war so ein klassisches Cool Kid. Und als Cool Kid hat man ein Gefühl für andere Cool Kids. So, und wenn man sich begegnet so, dann ist man entweder cool miteinander oder man lässt sich so spüren, dass man sich nicht mag, so nach dem Motto, in diesem Raum ist nur Platz für einen Cool Kid. Und, okay, und, wenn ich auf Arbeit an der Kasse stehe und dann kommen die Cool Kids von heute rein, dann habe ich manchmal immer noch diese Cool Kid-Verbindung, die ich so von meiner Seite so zu denen rüberfühle, weil ich denke, ah, ihr seid die Cool Kids von heute, ah, ich bin auch ein Cool Kid. Schön, euch zu sehen. Also so im Positiven, ne? Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich freue mich dann für die, dass die gerade in dieser schönen Zeit sind und die sollen das schön genießen und alles cool. Aber ich merke im Umkehrschluss, dass ich für die sowas von gar kein Cool Kid bin. Also die nehmen mich überhaupt nicht wahr, was völlig normal ist. Ich hätte in dem Alter wahrscheinlich irgendwelche 30-jährigen Kassierer, hätte ich auch nicht wahrgenommen. Aber ich merke richtig, die Verbindung, die ich zu denen habe, ah hier, ich bin auch ein Cool Kid, das haben die nicht zu mir. Also in deren Augen bin ich der irrelevanteste Mensch überhaupt, der denen gerade einfach nur die Alkopops verkauft.
Warum glaubst du das? Vielleicht ist es ja auch nicht so. Also merkst du das, dass sie dich halt nicht beachten oder was?
Ja, also die würdigen mich nicht mit den Blicken, die ich verdient habe, Tom.
Ja, Richard, du bist auch 30. Was hast du erwartet, dass die dir einen Cool-Kid-Blick zuwerfen oder was? Die einzigen Cool-Kids sind alle bei denen in deren Alter.
Ja, ich hätte gedacht, dass die mir vielleicht auch mal irgendwie so ein V-Plus anbieten.
Wenn du jetzt ein V-Plus nennen müsstest, was du immer getrunken hast, welches wär's?
Da lasse ich gar nichts ran. Das geilste V-Plus war V-Plus Energy.
Bäh, Kuruba.
Nee, tut mir leid, kommen wir nicht zusammen.
Nee, kommen wir nicht zusammen. Da kommen wir gar nicht zusammen. Mach da dein Energy-Scheiß.
Was war dein bestes Becks?
Becks Eis.
Ja, guter Mann. Top-Geschmack.
Guter Mann, da kommen wir zusammen.
Ja, ja, wie gesagt, es ist gar nicht schlimm. Es ist einfach nur eine Sache, die ich bis heute regelmäßig mit einem Schwunzeln wahrnehme. Weil wenn ich gerade einfach so in meinen Gedanken bin und dann kommt die rein, dann denke ich mir, ah, cool, Kid, ah, das bin ich auch. Und dann kommt die an die Kasse und ich merke, ach, nee, bin ich nicht. Und es ist völlig fein. Das juckt mich null. Aber es ist zumindest eine Sache, an der ich wahrnehme, dass ich auch älter werde.
Ich glaube, cool Kids sind übrigens immer die, die selbstbewusst sind, weil sie keine Komplexe haben. Also die einfach gut aussehen. Ist dir das bewusst?
Also, nee, also wenn ich an meine Jugend ich denke, dann hatte ich schon extrem viele Komplexe.
Was hattest denn du für Komplexe, als du jugendlich warst?
Nee, das ist ja alles, was du überkompensierst dann. Das sind irgendwelche, wo du dir denkst, du bist ungenügend wegen Scheidung und Sexualität unerfahren und solche Sachen. Und das kompensierst du ja über und deswegen bist du ja gerade, also kann jetzt nur von mir reden, ne? Aber deswegen war ich ja gerade so ein lautes Kind und immer auf Krawall gebürstet. Nicht im Sinne von Prügeln, aber im Sinne von Anti gegen Schule und sowas hat mich ja alles genervt. Also bei mir sind das eindeutig Symptome dessen gewesen. Ich würde jetzt nie sagen, dass ich mit Schönheit geglänzt habe. Ich bin definitiv kein hässlicher Jugendlicher gewesen. Ich bin eine ganz klassische 7 von 10 gewesen. Machen wir uns nichts vor.
Du warst eine 9,7 von 10, Richard.
Nein, ich war eine 7 von 10. Und das ist auch fein.
Du warst wunderschön.
Nee, glaub mir, das war nur durch meinen Charakter. Das hat
sich bis Bild gehalten.
Mein Charakter ist tiptop, mein Aussehen ist okay.
Dein Aussehen ist der Hammer.
Tom, lass mich da jetzt auch nichts erzählen. Tom, du hast den Hammer.
Bitte?
Du hast den Hammer.
Ja, aber das hat ja nichts mit der Optik zu tun.
Ein kleiner Gummihammer.
Kleiner Gummihammer.
Oh Gott. Ja, wollte ich bloß erzählen, fand ich witzig, das irgendwie zu beobachten.
Interessante Beobachtung, ja.
Ja. Ansonsten, ich habe diese Woche eine ganz spannende Arbeitswoche. Und zwar ist das Kosmonautenbier bei uns auf Arbeit jetzt gelauncht worden. Das ist ein Rewe-eigenes helles Bier. Und ich bin diese ganze Woche dazu abgestellt, im Markt rumzustehen und den Leuten kleine Kostproben anzubieten und denen das schmackhaft zu machen, dass sie das kaufen. Und das macht mega Spaß.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch geil, oder?
Es ist eine mega coole Abwechslung. Und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, wenn du Leuten gratis was anbietest, zum Beispiel wenn Nikolaus so kleine Schoko-Snacks da mit verschenkt werden, dann freuen sich die Leute immer. Und beim Bier anbieten ist es genauso, dass die da froh sind und dann können sie so, ah, hier, ich bin krass, ich trinke jetzt hier ein Bier tagsüber und ich kann jetzt auch sagen, wie ich das geschmacklich finde und ja, gut oder nicht so gut und bla bla bla. Und es macht mir große Freude, weil ich habe deutlich weniger zu tun als sonst und gerade der Anfang der Woche ist ja immer sehr ruhig, also ich mache mich da absolut nicht tot und gibt bloß zwei Sachen, die ich da so beobachtet habe, die nicht ganz so geil sind. Das eine ist, ich habe nicht so das allerbeste Gewissen, weil wir sind ja jetzt kein Markt, der irgendwo in der Innenstadt ist, sondern wir sind ja wirklich am äußeren Rand von Stadtroda und bei uns, ich sage jetzt mal, da kommen, naja, wahrscheinlich 95% der Leute kommen irgendwie mit dem Auto her. Und jetzt bin ich derjenige, dessen Job es ist, allen hier, die reinkommen, irgendwie Bier anzudrehen. Und ja, jetzt ist das nur ein Schluck, also wir haben so große Schnapsbecher. Und da wird jetzt keiner irgendwie besoffen sein. Auf der anderen Seite, du weißt ja nicht, wer kommt jetzt vielleicht gerade aus einer Nachtschicht, wer ist vielleicht gerade wie gestresst, vielleicht spreche ich jetzt auch irgendwie jemand an, der gerade trockener Alkoholiker oder trockener Alkoholikerin ist. Oder
ey, Richard, jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal ganz kurz auf. Erstens ist es völlig legal, mit einem Schluck Bier im Blut Auto zu fahren. Das ist vollkommen legal, da spricht überhaupt nichts dagegen. Und zweitens ist jeder immer noch für sich selber verantwortlich. Nur weil du irgendjemandem was Kostenloses anbietest, heißt es ja noch lange nicht, dass er das annehmen muss. Also das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Da musst du überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben.
Das weiß ich, da stimme ich dir auch zu. Und wenn ich da moralisch an irgendwelche Grenzen geraten würde, was ja nicht der Fall ist, weil ich hab's ja die ganze Zeit durchgezogen, dann hätte ich auch gesagt, nee, ich möchte das nicht machen. Aber ich habe dann so überlegt, wenn es jetzt da draußen irgendwie krachen sollte und es ist ein Unfall, dann weiß ich trotzdem, dass ich nicht direkt der Schuldige bin. Aber es hätte trotzdem für mich irgendwie ein Geschmäckle. Und dann habe ich festgestellt, der zweite Punkt.
Hopfen.
abgesehen davon, ich möchte jetzt keine Gratiswerbung machen, aber ich fand es auch lecker, muss ich sagen. Ich musste ja mal probieren, um irgendwie da mitreden zu können. Der zweite Punkt ist, es gibt eine bestimmte Konstellation an Menschen, denen biete ich das nicht an, wenn die kommen. Da bin ich übergriffig, obwohl ich weiß, die dürfen.
Kinder.
Ja, nee, Kinder dürfen ja nicht und das ist auch in Ordnung so, denen biete ich das natürlich nicht an, aber du hast das Thema zumindest gestriffen, wenn jetzt ein Elternteil mit Kind reinkommt, dann biete ich denen nichts an. So, weil ich denke mir, wenn die ein Kind mit im Auto sitzen haben, dann möchte ich auf gar keinen Fall dahin gehen und den Alkohol anbieten. Wenn die jetzt von sich aus zu mir kommen und sagen, ey, was ist das für ein Stand, was gibt's denn hier Schönes und ach, dürfte ich mal, dann ist es mein Job zu sagen, ja, na klar, kein Thema und dann quatsche ich auch mit denen. Aber das ist so die einzige Gruppe, wo ich mich immer so ein bisschen drum herum schlängel, wenn die reinkommen, weil ich denke, boah, nee, wenn die ein Kind mit dem Auto sitzen haben, dann möchte ich nicht die Person sein, die da irgendwie Alkohol gibt.
Ja, weil das Kind nämlich nicht für sich selber entscheiden kann. Also kann schon für sich selber entscheiden, aber es kann ja nicht entscheiden, ob Mutti jetzt ein Bier trinkt oder ob Papi jetzt ein Bier trinkt oder nicht.
Ja, genau.
Oder, also das ist ja dann quasi nur Mitfahrer und kein eigener, kein selbstständiger Fahrer oder Fahrerin.
Ja, es ist einfach zu viel Verantwortung. Also auch alles in einem Rahmen, wie gesagt, ne, wenn die jetzt auf mich zukommen und sagen, ich hätte gerne, dann mache ich das, weil es ist mein Job. Aber ansonsten ist es ja, deswegen wurde ich ja auch ausgewählt, weil ich gut auf Leute zugehen kann, weil ich Sachen gut verkaufen kann, weil ich ein sehr gutes Maß habe aus lockerem Smalltalk, aber jetzt nicht irgendwie mich ewig verquatschen und so. Ich bin einfach keine Plaudertasche. Aber da wollte ich gerne immer drum herum schiffen. Das war nur dazu. Ansonsten, weil ich gerade sage, keine Plaudertasche. Wir haben Kunden bei uns auf Arbeit. Ich kenne den mehr oder weniger nur von der Arbeit. Ich weiß auch, wo ich den so hinstecken muss und so. Und das ist ein sehr, sehr netter Typ. Ist ein paar Jahre älter als ich. Und der kam jetzt rein letztens. Und da habe ich gerade ein Instrumental von mir im Ohr gehabt. Weil ich schreibe gerade an einem Diss-Track gegen Physik. Und, ja, klar. Und
ich wette um 50 Euro, dass einmal das Wort Quanten vorkommt.
Bisher tatsächlich noch nicht.
Fuck. Aber
es steckt auch noch in Kinderschuhen. Ich sammle gerade nur Ideen. Das Wort Quanten ist eigentlich ganz cool. Vielleicht notiere ich mir das mit, aber vielleicht auch nicht, damit ich das Geld kriege. Jedenfalls war ich gerade voll in Gedanken bei meinen Texten, während ich da gearbeitet habe. Und dann hat er mich angequatscht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, bin jetzt gerade so drin und find's gerade so witzig, die Gedanken, die ich mir mache, ich erzähle ihm das jetzt einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, ich denke gerade hier über Texte nach und so und ich schreibe was gegen Physik, weil ich habe zum Beispiel, ich habe noch nie gesehen, wie jemand Licht bricht. So,
das. Hä? Was? Ja, hast du schon mal einen Regenbogen gesehen?
Ich habe gesagt, ich habe noch nie gesehen, wie jemand Licht bricht.
Da, ja, du willst mir jetzt erzählen, dass ihr in der Schule nie so ein dieses dreieckige Glasding hattet? Prisma?
Tom, ich rede doch von Menschen. Es heißt, man kann Licht brechen. Ich habe noch nie gesehen, wie der stärkste Mann der Welt sich hinstellt und versucht, Licht zu brechen. Kann mir keiner erzählen. So, und witzig, dass du jetzt genau die gleiche Kerbe schlägst. Weißt du, ich versuche ihm das zu erzählen und er steht mir gegenüber, genau wie du, und sagt, naja, brauchst ein Prisma.
Ja, na, was ist so, denn das? Versteht doch kein Mensch. Das ist ja wie, Licht brennt zwar, aber eigentlich seht ihr Flammen, nee.
So ein Tom, Scheiß, Mann. Ich hab's ja auch noch nicht ausformuliert. Das ist ja eine Frage, wie du es auf den Punkt bringst. Aber schön, ich hab noch ein zweites Beispiel. Vielleicht verstehst du das ja auch nicht. Ich würde es noch bringen, in Ordnung?
Ja,
so, ich hab Spaß. Ja, und dann habe ich gedacht, na gut, wenn der jetzt mit seinem Prisma kommt, okay, der hat offenbar meinen Punkt nicht verstanden, egal, dann erzähle ich ihm das andere Beispiel, das ich im Kopf habe. Und das ist
so ein Idiot.
Und das ist hier Zugvögel und so. Kann mir keiner erzählen, dass die irgendwie hier sich am Magnetfeld orientieren. Kann mir keiner erzählen, dass so eine Gans nicht auch einfach einen TomTom bedienen kann.
Ein was? Ein TomTom?
Ein TomTom. Und fand ich auch sehr witzig. Und da guckt er mich einfach nur an. Und ignoriert das mit dem Tom komplett, nickt es weg und sagt, naja, also die können das von Natur aus. So, ich denke, So, er ist komplett an meinen Inhalten vorbei. Es war richtig unangenehm für mich. Und für ihn war es wahrscheinlich auch ein bisschen komisch, weil er sich denkt, ja, was will er denn jetzt? Also, ich habe auch ein Tafelwerk.
Also, Richard, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf seiner Seite.
Ja, es geht doch.
Ich bin komplett auf seiner Seite. Was ist denn das für ein Scheiß?
Lass
bitte nochmal überdenken. Denk lieber mal ein bisschen über Quanten nach.
Nee, lass es mich einfach ganz in Ruhe ausformulieren. Und dann weiß ich, dass es auch, dann weiß ich auch, Tom, dass es Leute gibt, die kein Abitur haben und es nicht verstehen. Und
ich hab ein Abitur, du Arschloch.
Echt?
Ja, klar.
Aber du hast kein OG-Abitur.
Nee, ich habe kein OG-Abitur, deswegen habe ich gesagt, ich habe Fachabitur. Müssten Abiturienten eigentlich verstehen.
Ja, ist ja toll. Das hat ja jetzt richtig gut geklappt mit dem Themenkomplex, den ich hier angeschnitten habe.
Ja, war richtig cool. Hast du vielleicht noch sowas?
Nee, das nicht.
Mit Zugflügeln und so.
Ich hätte noch ein anderes Thema, Tom.
Ja.
Und zwar, ich möchte gerne mal mit dir drüber reden, welche Läden riechen denn gut und welche riechen denn nicht gut?
Welche Läden gut riechen? Ich finde so tatsächlich, paradoxerweise riechen Parfümerien immer nicht so gut.
Ja, weil es halt ein Overload ist.
Ja, es ist ein Overload und es kommt alles durcheinander und deswegen finde ich das immer ein bisschen zu nervig. Ich finde Baumärkte in der Holzabteilung riechen saugeil.
Oh, das stimmt. Also Baumärkte haben aber viele Gerüche. Und ich mag zum Beispiel die Gerüche, wenn du dann irgendwann in der Garten- und Pflanzenabteilung bist, das mag ich immer nicht. Das ist mir ein bisschen zu sehr dicke Luft.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das stimmt. Aber drin riecht es meistens sehr gut. Es ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Also Holzabteilung mit Abstand am geilsten, aber die anderen Abteilungen riechen teilweise auch sehr gut. Irgendwie ja, auf so seine eigene chemische Art und Weise riechen die gut.
Alles, was so Handwerk ist, finde ich, riecht gut.
Ja, das stimmt.
Also auch so Metall, da kann schon auch echt gut riechen.
Ich finde aber tatsächlich, warum auch immer das so ist, ich finde auch in Krankenhäusern dieses Desinfektionsgeruchzeug riecht gut. Also ich rieche, wenn das so frisch desinfiziert ist irgendwo, das rieche ich irgendwie gern.
Das mag ich auch. Und Tankstellen, so Benzin und so mag ich auch gerne.
Ah ja, geil. Richtig geil. Oh, und bei dir wird noch. Das riecht denn gar nicht gut.
Das ist schwierig, weil das auch meistens irgendwie dann ein schlechtes Konzept des Ladens wäre, wenn die im Großen und Ganzen. Aber wie gesagt, schlecht riechen bin ich bei so Pflanzenläden, finde ich nicht gut.
Na, finde ich okay, aber nicht gut.
Was ich auch nicht so gerne mag, sind so Drogeriemärkte, egal ob das jetzt Müller ist oder DM oder Rossmann oder so. Ist für mich auch immer zu viel. Da merkst du, das sind zu viele verschiedene Sachen rechts und links.
Ja, sehe ich auch so.
Aber ansonsten so wirklich stinkende Sachen hast du nicht wirklich. Was ich sehr, sehr angenehm finde, sind Sanifair. Zwei Sachen. Nee, die riechen auch nicht gut.
Ja.
Hast du recht. Was ich finde, was sehr gut riecht, sind Thalias. Also wenn du so Buchläden, die riechen auch so geil nach Buch.
Bücher riechen gut, aber ist ja irgendwie auch Holzabteilung.
Hast du recht, überschneidet sich, ja. Und was auch richtig gut riecht, ich glaube, das wäre sogar mein Favorit, ist ein Intersport oder so Sportgeschäfte.
Oh ja, auch sehr gut. Das meine ich mit chemischen, gut riechendem Geruch.
Also so Sportläden, die verbinden irgendwie so Hallengeruch, so Sportplatzgeruch, aber mit Hygiene. Also da ist halt nichts dreckig und so. Und das ist irgendwie eine Kombination. Also so, wenn ich da reingehe, das kann ich schon immer sehr gut wegriechen.
Ja. Ey, ich habe mal früher habe ich immer bei unseren Nachbarn Eier geholt. Die hatten Hühner und da haben wir frische Eier geholt. Und dann haben wir die zu Hause gekocht und dann hatten wir so halt frische Eier. So. Und die, wenn ich bei denen an der Haustür war, da war direkt der Keller daneben. Und dieser Keller hatte so einen eigenen Geruch. Der ging mir so in den Kopf. Der war so geil, dieser Geruch. Ich weiß auch nicht, wonach das gerochen hat. Das hat einfach nur nach deren Keller halt gerochen. Das war ein ganz eigener Geruch, aber der war so geil. Ich habe mich immer wieder, stand ich bei deren vor der Haustür und habe mir gedacht, oh. Und hab da den Kellergeruch inhaliert und dachte mir, oh, hoffentlich brauche ich noch ein bisschen mit dem Eier holen, ey. Oh.
Ja, also kann das ich jetzt nicht.
Übelst geil gerochen.
Kann ich jetzt natürlich nicht mit relaten, aber ich freue mich für dich.
Leider nicht. Lass mal, wir können auch mal zusammen dorthin gehen und Eier holen. Vielleicht kannst du mich nachempfinden.
Ich würde mitkommen.
Oh, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Ganz komische Leute.
Ja, das war unsere neue Kategorie. Wie riechen Läden?
Wie riechen Läden?
Ich hab so noch ein paar Mini-Fragen habe ich noch. Wollen wir dann noch ein paar durchgehen?
Ja, auf jeden Fall. Wenn du dir ein Gebäude aussuchen könntest, welches du jetzt besuchst oder welches du interessant findest, wo du vielleicht auch mal wissen willst, wie es funktioniert, welches wäre es denn?
Was meinst du mit, wie das Gebäude funktioniert?
Es gibt ja funktionelle Gebäude, die nur für ihre Funktion gebaut sind. Staudamm. Leuchtturm.
Ah. Ja, also also ich kann jetzt nur mit den beiden arbeiten, die du genannt hast, weil mir fällt keins mehr ein.
Stark. Sehr stark.
Also so ein Staudamm ist natürlich brachialer und nicht ganz so alltäglich, aber ich glaube, da drinnen, da passiert nicht viel, was man sich irgendwie sinnvoll angucken kann. So ein Leuchtturm ist halt einfach nur ein rundes Haus, das ist jetzt auch nicht weiter spannend. Vor allem sieht man das sehr oft irgendwie bei Filmen oder so von innen. Ich weiß nicht, ob das mit in die Kategorie reinzählt, aber so eine Windmühle würde ich mir schon mal angucken. Allein um da, wenn du da drinnen bist und da hochläufst oder kletterst oder weiß nicht genau, dass du da mal eine Dimension bekommst für diese Höhe. Die Dinger sind ja unfassbar riesig. Also da hätte ich schon Interesse dran.
Ja, stimmt. Das klingt spannend. Ich war schon mal in einer Mühle. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Ich glaube, das war irgendwo im Ausland. Da waren wir mal in so einem typisch unwichtigen Urlaub. So à la Ostsee oder à la, weiß ich nicht, Tschechien oder sowas. Irgendwo war da eine Mühle, die wir uns von innen angeguckt haben. Da war ich irgendwas zwischen 2 und 12 und habe dementsprechend gar keine Erinnerung mehr daran. Aber ich weiß, dass wir mal in so einem Ding waren, dass sie auch erklärt haben, wie das funktioniert mit dem Mühlen dort und sowas. Heißt das eigentlich so? Ja, oder?
Ja, die haben Mühlen und dann ist da irgendwie was mit Wasser und dann malen die irgendwas.
Mit dem Malen, danke. Das heißt nicht mit dem Mühlen, sondern mit dem Malen. Auf jeden Fall mega interessant, ja. Stimmt. Fällt dir noch was ein?
Aber ich meinte tatsächlich Windräder eher.
Windräder?
Hm.
Was ist mit Windrädern?
Ja, das meinte ich mit, die würde ich gerne mal von innen sehen. Falls ich Windmühlen gesagt habe, dann meinte ich Windräder damit. Also diese Industriedinger, über die sich manche Leute aufregen und sagen, Ausblick.
Lol, ist das weit weg von dem, wo ich gerade war, Mann. Ich war gerade beim Mehl machen und jetzt kommst du hier mit Windkraft an.
Ja. Ja, nee, also so Bauer, weiß nicht, ob das Bauern machen.
Bäcker, Mann!
Müller meine ich. Müller machen das. Müller, ja, also. Müllermühlen mählen.
Oh, aber und? Ist das eigentlich ein Punkt, den du verstehen kannst? Warst du jetzt eigentlich fertig?
Ich wollte nur sagen, das kann, also, dass da irgendwie so Wasserräder sind und dann werden da irgendwelche Kräfte weiter transportiert und dann wird da irgendwie Getreide klein gemacht und so. Das kann ich mir mit meinem kleinen Hirn schon noch irgendwie herleiten. Aber wie jetzt zum Beispiel so ein Windrad funktioniert, warum das da sich dann wirklich dreht und wie das dann so die Energie gespeichert und weitergeleitet wird, das sind so Sachen, das verstehe ich halt null. Also das würde ich mir gerne angucken. Lieber als so eine Mühle.
Wie, warum verstehst du das null? Das ist dasselbe Prinzip.
Nee, in so einem Windrad ist kein Getreide.
Nee, aber Strom. Ich habe auch gesagt, das Prinzip ist das gleiche, nicht das, was rauskommt.
Ja,
das ist ja durch Wind angetriebene Turbine, die halt durch Reibung oder was weiß ich, wie Elektrizität produziert wird, aber.
Aha.
Aber so. Nein.
Du weißt es
ja, nicht. Ich kenne jetzt keinen Transformatoraufbau. Was das weiß ich, was ein Transformator ist, keine Ahnung.
Also ich glaube, in so einer Windmühle, also in so einem Windrad ist auch mindestens eine Spule.
Nee, das sind hunderte Spulen. Aber ja, dann wird das halt die Elektrizität wahrscheinlich mit einem unterirdischen Kabel einfach wegtransportiert. Fertig ist der Lack.
Über Wechselstrom.
Nee, was hat das mit Wechselstrom zu tun? Gleichstrom, oder? Ich weiß nicht. Ampere?
Tom, ich weiß weder, was das eine noch was das andere ist.
Und dann ist ja auch die Frage, wie viele Widerstände gibt's?
Ja, na, die wären. Da weiß ich, dass man die in Ohm angibt.
In Ohm Widerstände?
Und man kann da auch was zwischenschalten.
Ja. Ampere, Volt.
Genau. Genau diese.
Keine Ahnung von der Scheiße. Da würde ich mich aber mehr interessieren, wie das mit den, mit den Solarpedals da funktioniert. Einfach. Da ist einfach ein Pedal und da kommt Sonne drauf. Dann geht das. Was?
Ja, auch süß, dass es die so als so Mini-Gartenlampen gibt, ne? Das ist eine kleine Gartenlampe, die du in so ein Beet reinsteckst, die dann oben so 5x5 Zentimeter so Panel hat und dann reicht das, dass die abends da so ein bisschen wie so ein Glühwürmchen Licht von sich gibt.
Ja, genau, solche Sachen. Ey, aber findest du, Richard, ich frag mich immer, ob das eine Generationsfrage ist oder warum das Leute so finden oder empfinden, weil die Generation, unsere Eltern, sagt immer, die ganzen Windräder versauen die Landschaft. Und wenn ich mir eine Landschaft angucke, denke ich mir, schön, Wenn ich mir eine Landschaft mit Windrädern angucke, denke ich mir, schön.
Ja, also, ich sag mal, wenn ich jetzt versuchen würde, das objektiv zu beurteilen, wie ich mir die Landschaft schöner vorstelle, ob mit oder ohne Windräder, dann würde ich schon dabei rauskommen, dass ich sage, ohne Windräder ist schöner. Aber ich habe in meinem Leben bisher null Momente gehabt, in denen ich irgendwo lang gefahren bin. Muss aber auch dazu sagen, dass ich die jetzt nicht in meinem Lebenshabitat habe, in meinem natürlichen. Also ich habe hier keine Windräder in direkter Nähe. Aber ich habe mich noch nie auch nur am Ansatz an einem Windrad gestoßen und gesagt, boah, sieht das scheiße aus.
Ja, wir hatten ja das Thema schon mal, weil bei meinem Heimatort wurde quasi, sagen wir mal, so einen Kilometer außerhalb ein riesengroßes Windrad gebaut. Da bist du bestimmt auch schon mal dran vorbeigefahren, bei uns die Ausfahrt. Und da haben sich halt massiv alle drüber aufgeregt, weil dann kamen die mit irgendwelchen Strahlungen an. Ich dachte, warum sollten denn Windräder strahlen, hä? Also das ist, ja. ist doch kein Plutonium, Alter. Tolle.
Ja, das werden wir erst rausfinden, wenn wir reingegangen sind und uns mal umgeguckt haben.
Oh, die Dinger sind ja hohl von innen, wusstest du das?
Ja, davon gehe ich aus. Da drin muss man ja irgendwie was machen können. Falls hier irgendjemand, der uns hört, als Windrad arbeitet, dann meldet euch.
Vor allem als Windrad? Ganz wichtig, nicht als Windmühle.
Wer baut denn die eigentlich? Wo arbeitet man? Was lernt man?
Wo lernt man?
Ist man irgendwie so Elektropilot?
Wovon redest du denn? Von Windmühlen jetzt oder was?
Ja, wer baut die? Wer hält die in Stand? Wer holt so einen Korb mit Strom ab, wenn der voll ist, und stellt einen neuen leeren Korb hin?
Naja, ich gehe mal stark davon aus, dass es da Elektriker gibt, die dort arbeiten. Es gibt wahrscheinlich Bauingenieure, die da arbeiten. Na, vielleicht gibt es da auch eine Spezialisierung. Ich keine Ahnung. Alter, ich bin da, keine Ahnung, als Krankenpfleger arbeitest du da auch in der Chirurgie oder in der Internistisch oder als mit Kindern oder mit Nerven.
Du als Krankenpfleger müsstest nur an einem Windrad arbeiten, wenn dort der falsche Elektriker am Werk war.
Ja, genau. Ich arbeite quasi indirekt. Wenn jemand einen Stromschlag kriegt, arbeite ich auch an Windrädern mit danach.
Ja, also eher an den Müllern.
An den Müllern, ja.
Strommüller!
Ja, genau. Die.
Richard. Die Mählen.
Oh Gott. Du hast noch Fragen, hast du gesagt.
Ja, ich wollte mal fragen, mir ist jetzt nämlich letztens was aufgefallen, jetzt mal weg von dem ganzen Quatsch. Wir zwei reden ja viel Unsinn so, und das sowohl im Podcast als auch nochmal zwei Stufen schlimmer, wenn wir Privatkontakt haben. Und wir kennen ja eigentlich so gut wie keine Tabus. Aber es gibt jetzt ein Thema, das sich bei mir nach und nach etabliert, wo ich immer weniger drüber lachen kann. So, und da wollte ich mal fragen, ob es bei dir auch sowas gibt. Ob du irgendwas hast, wo du merkst, irgendwie mit zunehmendem Alter, ist das irgendwie eine Sache, das, weiß ich nicht, da kommst du nicht mehr so ganz hinterher. Kann jetzt alles Mögliche sein von irgendwelche, gibt ja diverse Pedo-Witze, ich glaube, sagt man das nicht über die Belgier oder Niederländer, wo es die ganzen Witze da gibt, oder sei es irgendwas über Krankheiten wie Krebs oder so. Und Das sind zum Beispiel zwei Genres, mit denen ich im privaten Rahmen noch zurechtkomme. Aber der Komplex, der bei mir immer mehr irgendwie zu so einem Unwohlsein führt, ist alles rund um Fehlgeburten und sowas.
Ja, ich finde, es ist immer ganz, ganz wichtig, wie das verpackt ist. Also ich kann da extrem selten drüber lachen. Aber ey, ein guter Joke ist ein guter Joke. Dann weißt du, was soll ich machen? Wenn es witzig ist, ist es halt witzig.
Kann
ich das nicht sagen.
Okay, also das sehe ich auch nach wie vor so, dass ein guter Joke ist, und da werde ich auch weiterhin den Teufel tun, da irgendjemandem vorzuschreiben, über was er Witze machen kann und was nicht. Aber ich merke einfach, dass ich da sensibler drauf reagiere und dass der Witz da für die gleiche Reaktion an Lachen und Heiterkeit nochmal eine ganze Ecke qualitativ besser sein muss als andere Witze, die jetzt, auch wenn das bei den anderen auch schwarzer Humor ist, merke ich, dass ich da einfach so Probleme habe, weil ich da im Laufe meines Lebens schon zu viele Leute hatte, die da irgendwie direkt in Verbindung mit standen. Und Ja, da merke ich einfach, so wie alte Leute, diese schlechte Überleitung, aber meine Eltern.
Das ist eine Frechheit.
Ich habe manchmal Witze, die ich sehr witzig finde, die erzähle ich denen und da schütteln die beiden mit dem Kopf und finden es gar nicht lustig. Und ich glaube, ich verstehe langsam, wie es zu so einer Entwicklung kommt, dass man Sachen hat, über die man einfach nicht mehr lachen kann. So bei meinem
Pops, ja, weil man damit in Verbindung kommt, aber weißt du, also glaube ich zumindest, dass du das jetzt sagen möchtest, aber finde ich nicht gut. Also nur weil man mit Sachen in Verbindung kommt, heißt es ja nicht, dass man nicht drüber lachen kann. Das ist ja Quatsch. Man sollte über alles Witze machen können, solange man vielleicht auch Witze einstecken kann und nicht immer nur austeilt. Muss ich alles die Waage halten. Alles. Komplett. Von vorne bis hinten.
Ich sitze ja komplett in deinem Boot. Ich will ja gar nicht dagegen argumentieren. Ich merke nur, dass ich alles rund um Thema irgendwie Fehlgeburten und dergleichen, dass das bei mir andere Reaktionen noch mit hervorruft.
Ja, gut, es gibt halt auch wenig gute Jokes dazu, ne?
Ja, ein paar gibt's.
Ich kenne einen guten, einen einzigen.
Willst du ihn erzählen?
Ich glaube, den hast du schon gehört. Ich bin mir nicht sicher. Und zwar. Da ist halt die Frau bei der Geburt und sagt so, ah, mein Gott, das ist alles so schwer. Und dann kommt so rausgeflutscht und der Arzt, der nimmt das Kind und haut's voll gegen die Heizung. Und dann sagt die Mutter, oh mein Gott, was machen Sie? Und dann hat er gesagt, war ein Spaß, war schon tot.
Ja.
Ja. Ja gut, irgendwie war der früher besser.
Ja. Ist schon witzig, aber ist auch schon könnte für manche Leute grenzüberschreitend sein.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich weiß nicht, die Grenze zieht wahrscheinlich jeder für sich privat. Ja, wie weit darf Humor gehen? Das finde ich eine echt schwierige Frage.
Ist auch spannend, dass du sagst, dass du das nicht so hast wie ich. Steht ja natürlich auch völlig zu. Ich habe das eben nur bei mir beobachtet und war dann neugierig, weil wir zwar ja auf einem sehr, sehr harten Humor-Level arbeiten privat. Und deswegen wollte ich da mal nachfragen an der Stelle. Ich habe noch eine Mini-Frage. Und zwar wollte ich gerne mal wissen, ob du jemand bist, der im Internet Sachen kommentiert. Ganz egal, ob das jetzt bei Social-Media-Plattformen ist, ob das jetzt unter irgendwelchen Videos ist. Sind das Gewinnspiele? Kommentierst du, wenn du Sachen gut findest? Kommentierst du bei Freunden? Kommentierst du so Hate-Kommentar-mäßig, wenn du mal ein bisschen Kommentar hast, wo du denkst, ey, das ist lustig? Oder machst du sowas gar nicht? Wie ist denn so dein Kommentarverhalten, dein aktives?
Also bei Freunden das ein oder andere Mal ja. Das mache ich schon immer mal, so nach dem Motto, halt um Props zu geben oder um einfach gute Vibes zu versprühen. Bei Sachen, die mich triggern, ich hatte es schon oft, dass ich mir dachte, oh, das kann doch nicht wahr sein, dass du wirklich so an dir zweifelst. Und dann habe ich immer mal einen Kommentar geschrieben, habe ihn aber wieder gelöscht. Ich glaube, ich habe öffentlich in meinem Leben 5 Sachen kommentiert. Also ich denke mir dann halt immer, es bringt sowieso nichts. Es ist sowieso, die finden dann halt für jedes Argument ein Gegenargument, weil sie ja genug Zeit haben, sich was zu überlegen, und was ich dann im Endeffekt genauso sinnlos finde wie das Grundargument. Und dann baut sich da so eine sinnlose argumentative Auseinandersetzung an, die dann auch immer mal beleidigend endet. Und ich habe da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir meine Zeit zu wichtig, als dass ich die damit verschwende.
Und ich vermute, diese 5 Kommentare, die du abgesetzt hast, die sind alle vor 2016 passiert und die waren alle auf Facebook.
Ja.
Stark.
Bei dir?
Also bei mir ist es ähnlich wie bei dir, so random. Also eigentlich nicht mal das. Ich wüsste gar nicht, wann ich überhaupt irgendwo mal was kommentiert habe, was jetzt nicht irgendwie bei Freunden oder so gewesen ist. Das Einzige, das ich bei Facebook jemals kommentiert habe, also wenn ich dich unter irgendwelchen Fußballbeiträgen verlinke, die ich dir zeigen möchte, ansonsten, du bist auch der einzige Mensch, den ich da verlinke, ansonsten habe ich da null mit am Hut.
Du bist der einzige Mensch, von dem ich verlinke und von dem ich verlinkt werde.
Ja, genau. Und ansonsten, bei Instagram, also die Kommentarspalten sind ja meistens sehr böse. So. Und wenn wir uns witzige Reels hin und her schicken, da haben wir ja eine sehr intensive Beziehung, dann sind ja auch manchmal nicht die Videos lustig, sondern da kommt noch der Verweis dazu, hier schau mal in die Kommentarspalte. Und dann sind das ja eigentlich alles irgendwelche gehässigen Sachen, die wir dann auch sehr witzig finden. Aber das ist ja. Im Prinzip ist das ja alles Gift. Ne? Jeder macht sich irgendwie über jeden lustig und dann sitzen am anderen Ende der Leitung aber normale Menschen, die damit irgendwie klarkommen müssen. Das heißt, dieses gesamte Kommentarbusiness ist im Grunde, glaube ich, schon sehr, 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 sehr negativ und sehr, sehr missgünstig. Und deswegen ist das eine Welt, aus der ich mich raushalten möchte. Zusätzlich kommt natürlich, wie du das richtig sagst, es ist einfach, also man sendet wirklich ins Leere, wenn man was erreichen möchte. Und dafür ist mir meine Zeit auch wirklich zu schade und meine Nerven, weil ich mich nicht mit irgendwelchen Trollen rumärgern möchte, die dann im Zweifel irgendwie ein privates Profil haben und keine Follower, wo du weißt, das ist jetzt hier wirklich nur irgendwie so ein Internetpirat, der Stunk machen möchte. Was ich mir jedoch angewöhnen möchte eigentlich, aber dennoch eigentlich sehr sträflich behandle, ist bei Freunden einerseits, aber vor allem bei Freunden, die Artists sind, da zu kommentieren, weil ich weiß, dass jeder Kommentar, jeder Like, jede Interaktion irgendwie die Algorithmen ankurbelt. Und ich weiß selber, wie das ist, wenn man als kleiner Artist versuchen möchte, irgendwie so einen Fuß in die Tür zu bekommen, und freue mich über jeden, der dort irgendwie was in meine Richtung sendet und sich einen Bruchteil einer Sekunde Zeit nimmt für ein Like oder irgendwie ein Emoji in die Kommentare zu hauen. Und das ist eine Zeit, die ich anderen sehr gerne noch öfter geben möchte, aber es verchecke. Und es hätte ja auch nicht nur den Vorteil, dass es den anderen hilft, sondern es wäre ja auch für mein eigenes Profil sinnvoll. Ne? Überall, wo ich irgendwie kommentiere und interagiere, ist ja dann auch mein Name quasi mit verlinkt. Und das kann wiederum im Umkehrschluss dazu führen, dass Leute auf mein Profil kommen und mir auch direkt helfen. So, aber irgendwie vernachlässige ich das, weil es ist mir einfach wirklich, ich nehme mich da auch nicht wichtig genug. So, meine Meinung, ja, schön und gut. Die Welt kommt auch sehr gut, ohne dass ich meine Meinung öffentlich mache, sehr gut damit klar. Und ich würde mir auch wünschen, dass es viele andere auch so sehen, dass man einfach mal die Finger davon weglässt. Weil, wie gesagt, ich glaube, ein bisschen weniger Wind in diese Kommentarspalten reinzupusten, der täte allen ganz gut.
Ja, sehe ich genauso. Kann ich absolut alles nur bestätigen. Da hast du vollkommen recht mit. Einfach mal manchmal das Maul halten. Aber dieser Punkt mit drüber lustig machen in den Kommentaren, da wären wir wieder beim Punkt, ein guter Joke ist ein guter Joke. Ist, also gestern zum Beispiel habe ich dir ja, glaube ich, erst ein Video geschickt, wo so eine Frau mit so langem Hals ist.
Ja, der war wirklich lang.
Kannst du dich daran erinnern?
Ja, sehr lang.
Der war ultra lang. Ja. Ich weiß auch nicht, ob der echt war, weil der so lang war. Und darunter waren halt Kommentare. Digga, es tut mir halt leid. Es war halt alles übertrieben witzig. Was soll ich denn machen? Wenn die Kommentare dazu witzig sind, dann sind das halt gute Jokes. Aber es tut mir ja leid, dass das auf die Kosten von dieser Frau ist.
Ja, mein Lieblingsjoke war, das Essen ist verdorben, bevor es im Magen ist.
Ja, so nach dem Motto, solche Dinger waren da. Die waren halt auch alle extrem gut gewordet. Und man kann die ja so in seinem eigenen Kopf auch noch selber für sich selber witzig lesen. Weißt du, was ich meine?
Ja,
so,
komplett.
So betonungstechnisch und so.
Ja, es ist unterhaltsam. Das Problem ist, glaube ich, oder dass der Unterschied zu dem, wie wir zwei das privat behandeln, ist genau der Punkt, dass wir zwei das privat machen, in einem geschützten Raum, weißt du? In unserem Chat wissen wir, du liest es und ich lese es, und wir wissen, dass der andere das jeweils genauso auffassen wird, wie wir es denken. Aber sobald du das halt öffentlich machst, da ist ein guter Joke, ist natürlich immer noch ein guter Joke, ne? Aber die Person, die das hochgeladen hat, du weißt nicht, wie es der geht, du weißt nicht, wie die damit umgeht, du weißt nicht, wie die vielleicht ihr Leben lang darunter leidet. Und dann ist es ja nicht nur der Kommentar, sondern auch die 15, 16, 17.000 Likes, so, wo sie sich dann quasi bestätigt gedisst fühlt. Also da macht's halt der Rahmen, ne?
Ja, eben, genau. Und das ist ja der Punkt. Es geht ja einem Menschen schlecht damit. Trotzdem ist es witzig. Also, du bist dann immer in so einer Misere. Also, was willst du denn machen?
Ja.
Das ist ja so ein klassischer Punkt von, wie du es machst, machst du es falsch. Weil einfach witzig finden, einfach nicht mehr witzig finden, ist ja Quatsch, das geht ja nicht. Also, wenn ich das witzig finde, dann finde ich es halt lustig. Was soll ich machen?
So. Aber ich guck mir die Kommentare da zum Beispiel an, aber ich verfasse weder welche selber, noch like ich die Kommentare. Das ist so meine Umgangsform damit.
Das mache ich witzigerweise auch nicht. Also, ich like da auch gar nichts. Hey, das stimmt. Das mache ich unbewusst. Unbewusst nie was geliked, außer es ist nicht beleidigend und ich finde es witzig. Dann like ich es auch manchmal.
Ja, das verstehe ich.
Sehr witzig. Stimmt, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Ja. Dann hätte ich jetzt noch eine Rausschmeißerfrage, okay?
Ja. Alter, wir sind schon wieder bei einer Stunde 15, ey.
Wir sind ja beide sehr sportgeprägte Menschen. Und ja. Haben ja beide auch schon.
Der eine mehr, der andere weniger.
Nee, ich meine so generell auch über unser Leben hinweg gesehen. Und wir haben ja beide verschiedene Sachen auch aktiv gemacht. Und jetzt möchte ich gerne mal von dir wissen, was ist für dich der krasseste Sportwettkampf gewesen, an dem du jemals selber aktiv teilgenommen hast? Ich will dir mal ein paar Sachen zum Beispiel hingeben. So, du hast Fußball gespielt, das heißt, du hattest einen Liga-Betrieb. Ich weiß nicht, ob du da mal irgendwie eine Meisterschaft gewonnen hast oder so. Du hast Pokale ausgespielt. Ich weiß nicht, ob du mal im Pokalfinale gespielt hast. Dann gibt es ja beim Fußball auch immer diese Hallenturniere. Dann gibt es Jugend trainiert für Olympia. Schulinterne Turniere oder gegen Schulturniere gegen andere Schulen und so. Und was ist denn so für dich das Krasseste? So in der Summe, was war der krasseste Wettkampf, an dem du selber teilgenommen hast? Also nicht jetzt explizit eine einzelne Erfahrung, sondern welcher Typus Wettbewerb?
Ich glaube, Typus Wettbewerb, wir hatten mal eine Saison, da haben wir tatsächlich ganz oben mitgespielt, sind dann auch aufgestiegen. Allerdings sind wir dann direkt in die nächste, also von C auf B-Junioren, glaube ich.
Ja, also sind wir in C-Junioren
aufgestiegen.
Hm? Genau, in die nächste Altersklasse. Und dann übernimmt man ja immer also nicht die, wo man war, sondern die Liga, wo die letzte Vereinsmannschaft, die halt ein Jahrgang höher ist, wo die einen hinterlassen. Da geht man ja dann rein.
Ja, ganz genau. Dann sind halt Leute bei den C-Junioren geblieben. Und dann sind die ganzen anderen noch nachgerückt. Und ich bin dann halt eine Station weiter in die B-Junioren und habe dort halt wieder in der niedrigsten Spielklasse übernommen. So, also mit meinen damaligen Mitspielern, die dann mit hochgegangen sind. Das waren ja die meisten. Wir waren ja fast alle einen Jahrgang. Das fand ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt, weil ich hätte dann natürlich gerne in diesem B-Junioren-System weitergespielt, weil ich bin ja aufgestiegen und will dann auch meinen Aufstieg weiterspielen sozusagen. Weißt du, wie ich meine?
Naja.
Und stattdessen muss ich dann wieder von unten anfangen, das war ein bisschen doof. Aber dieses Aufstiegsjahr, weil sonst kannten wir halt nur Jahre, wo wir es gab ja dann keinen Abstieg mehr, wir waren ja die niedrigste Liga und trotzdem waren wir immer fast mit Letzter und hatten eigentlich keine großartigen Chancen gegen irgendwelche Gegner. Und das war dann schon so ein besonderes Jahr, muss ich sagen. Da hatten wir dann so unsere Mannschaft, die auch so über 4, 5 Jahre dann schon zusammengespielt hatte, wir kannten uns untereinander. Und da hat das auch tatsächlich echt gut funktioniert. Und dann, ich finde, man merkt dann auch so, wie wichtig das ist, dass man sich untereinander gut versteht, im Sinne von, was macht er jetzt, wo muss ich hingehen? Weißt du was ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
So dieses blinde Verständnis war dann halt echt ausgeprägt. Und deswegen hat diese Saison auch unfassbar Spaß gemacht. Weil auch viele Dinge halt funktioniert haben. Du bist automatisch, hast du viel mehr Spaß, wenn Sachen funktionieren. Und das war, glaube ich, fußballtechnisch, wahrscheinlich auch allgemein, die beste Saison oder die beste kompetitive Sache, die ich jemals erlebt habe.
Okay, aber ich habe es jetzt gar nicht an Erfolg gemessen gemeint, ne? Sondern für dich so vom Wahrnehmen, was so der krasseste Wettkampf einfach war.
Ja, aber woran machst du das denn fest?
Nee, das ist ja ganz individuell. Also wenn du das für dich daran festmachst, ich meinte nur, dass das jetzt für mich nicht das ausschlaggebende Parameter gewesen wäre. Für mich ist es zum Beispiel, sind es diese Schulturniere gewesen, wenn du gegen andere Schulen angetreten bist. Da ist auch egal,
Fußball... das ist ein Wettkampf, aber ich dachte jetzt, du meinst nicht so Sachen, die über einen Tag gingen.
Ja, das sind ja dann, wo du dich für die nächste Runde auch qualifizieren kannst, egal ob das jetzt Fußball, Handball oder Volleyball oder Basketball war oder so. Aber das waren für mich die krassesten aus verschiedenen Gründen. So einerseits, also so eine Fußballsaison zieht sich über ein ganzes Jahr und so. Da passieren viele Sachen irgendwie parallel. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Ich meine, natürlich, umso intensiver ist es wahrscheinlich, wenn das dann irgendwie gipfelt in einer Meisterschaft oder in einem Aufstieg. Aber ich wüsste gerade gar nicht, ob wir jemals irgendwie aufgestiegen sind. Wir waren, glaube ich, ein paar Mal vorne mit dabei, aber Aufstiege wüsste ich jetzt gar nicht. Pokalfinale haben wir ein paar Mal gespielt. Da haben wir vorher, an das eine Mal erinnere ich mich, da waren wir zweites Jahr C-Jugend Aber weil die Altersstrukturen bei uns im Verein so beschissen waren und es teilweise Jugenden nicht gab, haben wir A-Jugend gespielt. Weil es gab nur eine Handvoll A-Jugendspieler bei uns im Verein, weil die die Mannschaft nicht auflösen wollten, sind wir alle nachgerutscht. Und jetzt haben wir Pokalfinale gespielt gegen eine Truppe, also ich weiß nicht, wie alt wir waren, vielleicht 15 oder so, gegen eine Truppe, die komplett 2-3 Jahre älter war als wir. Und in dem Alter
ist keine Chance, in dem Alter, keine Chance.
Die überrennen dich. So.
Ja, und du hast gar keine Chance.
Wir waren ja damals schon eine Alkoholikertruppe und haben vor jedem Spiel eigentlich gesoffen und haben dann immer noch Leute verkatert aus dem Bett rausklingeln müssen, um irgendwie vollzählig zu werden. Und das war das einzige Spiel der Saison, wo wir gesagt haben, ey, pass auf, es geht hier wirklich um was, wir können ja was gewinnen, lass mal nüchtern bleiben und morgen topfit da anreisen und wir haben halt einfach 9-1 verloren.
Oh, stabil.
Also wir hätten halt auch einfach saufen können.
Ja, naja. Das ist dann schon ärgerlich.
Ja. Aber die krassesten Sachen waren für mich trotzdem diese Schulturniere aus dem Grund, weil die eben direkt bewerbbar gewesen sind. Du hast so einen Tag, wir fangen bei null an und am Ende entweder bist du der Gewinner und kommst eine Runde weiter oder du hast eben nicht gewonnen. Dann hast du diesen Hallenflair gehabt. So, Hallenturniere waren ja beim Fußball auch immer magisch. Und dann irgendwie so heiße Wiener aus dem Topf mit Toastbrot und so. Das war vom Feeling her einfach so, es hat so einen Spaß gemacht als Kind, das so wahrzunehmen. Und dieses Gefühl, wenn du in so einer Schulmannschaft drin bist und dann heißt es ja, Treffpunkt ist, was weiß ich, 9.15 Uhr vor der Schule. Und das ist gerade während einer Unterrichtsstunde, während einer regulären, hast du vielleicht gerade Mathe oder so. Und dann guckst du schon so auf die Uhr und denkst, ja geil, in 5 Minuten geht's los. Und dann ist so mitten im Unterricht und dann stehen auf einmal, die gesamte Jungstruppe steht auf und der Lehrer guckt und wir sagen, ja, wir müssen zum Wettkampf. So, wir müssen für unsere Schule einstehen. Und dann gehst du so raus und dann hast du auch noch in dem Alter die Blicke von den Mädels, die du dir vielleicht auch nur eingebildet hast, ne? Aber wenn du das Gefühl hast, alle finden dich
gerade cool. Das hat gereicht, egal, das hat gereicht.
Genau, dann denkst du, alle jubeln dir irgendwie zu und bewundern dich und unser aller zukünftiges Leben ist davon abhängig, wie wir heute abschneiden, so mit so einer Gewichtung, so hat sich das ja angefühlt. Und ja, deswegen waren diese Wettkämpfe für mich immer die krassesten.
Ja, stimmt, die hatten schon auch was ganz Eigenes, ne? Vor allem, weil es dann halt, weil du weißt, heute wird alles entschieden, ne? Das war dann halt so, da hing schon was dran und du warst dann halt auch für das gesamte Jahr dann eben die beste Klasse, ne? So.
Ja, und dann qualifizierst du dich ja auch für den nächsten Wettkampf, dann bist du dann irgendwann in Thüringen weit und so und dann, und unsere Mädels waren richtig krass bei uns, unsere Mädels, wir haben einen richtig krassen Handballjahrgang gehabt an Mädels bei uns in der Klasse, die haben es tatsächlich einmal bis in dem Bundescontest dann geschafft, also die sind nach Berlin gefahren tatsächlich und sind gegen andere Bundesländer angetreten, wo ausschließlich Sportschulen waren, wir waren halt so ein reguläres Gymnasium.
Hä? Aber ja, wie ist dann dort?
Ja, wahrscheinlich auf die Fresse bekommen, ich weiß nicht mehr genau, aber die sind auf jeden Fall bis dahin gekommen. Also soweit sind wir Kalle nie gekommen, war krass.
Ja, Mann. Ja. Das ist schon nicht schlecht, ja, nicht schlecht, Herr Specht.
Ja.
Gut, damit. Ich würde gerne mal wieder so ein kompetitives Liverpool, Volleyball-Turnier spielen.
Ja, wir können uns ja im Sommer mal treffen.
Oh ja, ich bin voll dabei, ich würde so gerne mal wieder Volleyball spielen.
Na gut, wir beenden das jetzt hier an der Stelle. Wir sind schon wieder auf fast anderthalb Stunden. Hat Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, mit dir zu reden. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und vielleicht bis zum Ende dran geblieben seid. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir sind Berittenes Fax. Ich bin Richard, Ende Gelände, verkaufe Getränke. Bei mir ist Tom, wer braucht sowas? Der pflegt alle Omas und peace out, yo.
Ey, dem habe ich ja gar nichts hinzuzufügen. Tschüss. Hilfe.